Herzlich willkommen zu Machtspielchen, der Podcast von Lobby Control und dem Forum Umwelt und Entwicklung, unser Podcast zu Konzernmacht. Mein Name ist Nelly vom Forum Umwelt und Entwicklung. Wir sind eine Plattform für Umwelt- und Entwicklungs-NGOs in Deutschland.
Ich bin Max, ich arbeite bei Lobby Control, Initiative für Transparenz und Demokratie. Wir beschäftigen uns mit Machtspielchen von Konzernen, ihrem Lobby-Einfluss und den gesellschaftsschädlichen Folgen.
Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zurück. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt. In diesem Podcast widmen wir uns ja vor allen Dingen der ökonomischen wie auch politischen Macht der Konzerne und schauen uns dabei verschiedene Sektoren an. Und vor allen Dingen reflektieren wir darüber, welche Instrumente genutzt werden können oder uns zur Verfügung stehen, um die Macht dieser Konzerne einzuschränken. In der heutigen Ausgabe soll es vor allen Dingen um die aktuelle Energiekrise und die damit einhergehenden massiven Preissteigerungen gehen. Wir schauen dabei insbesondere auf die Konzerngewinne von einem ganz bestimmten Sektor, nämlich dem Bereich von Öl und Gas, in dem ja nicht zu knappe Extragewinne angefallen sind. Verbunden mit diesen Extragewinnen ist vor allen Dingen das Thema Übergewinnsteuer. Und mit unserem heutigen Gast wollen wir uns anschauen, was das genau ist, auf welchem Stand wir da sind in Deutschland und was das dann für uns bedeuten würde.
Ja, spannend, Nelly. Das ist ja ein Thema, das uns alle in gewisser Weise betrifft. Die Energiekrise ist ja seit dem Ukraine-Krieg in vollem Gange und ja, trifft besonders die sozial Schwachen. Und da finde ich eine Debatte darüber, wie man sicherstellen kann, dass da nicht auch noch große Konzerne jetzt Gewinne abschöpfen, total entscheidend. Wen hast du denn eingeladen, um heute mit uns zu sprechen?
Ich habe mich im Vorfeld zu diesem Podcast mit Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit getroffen, beziehungsweise wir haben online gesprochen. Und er beschäftigt sich im Netzwerk Steuergerechtigkeit vor allen Dingen mit den Themenbereichen Geldwäsche und Unternehmenssteuer. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit, für die unter euch, die es noch nicht kennen, ist ein Netzwerk, das in Deutschland vor allen Dingen aus Gewerkschaften besteht, kirchlichen und entwicklungspolitischen Organisationen, sozialen Bewegungen, Umwelt- und Menschenrechtsverbänden, auch wissenschaftlichen Institutionen und weiteren Akteuren der Zivilgesellschaft, die gemeinsam an den verschiedenen Feldern für eine am Gemeinwohl orientierten Steuer- und Finanzpolitik arbeiten. Und Christoph hat kürzlich eine Studie geschrieben zur Übergewinnsteuer, die auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht habt ihr es in der Presse verfolgt. Und er hat sich in dieser Studie vor allen Dingen mit diesen Extragewinnen der Mineralölkonzerne beschäftigt. Mit dem Fakt, dass sie eben so hohe Extraprofite einfahren konnten, ohne dass sich ihre Produktionskosten signifikant verteuert haben. Und er schaut sich an, dass genau an diesem Punkt die Übergewinnsteuer ansetzen sollte, um eben diese temporären Extraprofite abzuschöpfen und der Gemeinschaft zuzuführen.
Nelly, das ist ja eine spannende Studie, die Christoph Trautvetter mit dem Netzwerk Steuergerechtigkeit da vorgelegt hat. Ich bin gespannt auf euer Gespräch und weitere Details.
Christoph, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du unser Gast bist. Also ich habe eure Studie natürlich angeschaut. Die hat ja auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen in der deutschen Öffentlichkeit. Und wenn du jetzt aber so ein bisschen grundsätzlicher auf eure und unsere Arbeit schaust, also die Arbeit von Max und mir oder auch der Konzernmacht-Beschränken-Initiative und der Antimonopolbewegung in Deutschland oder auch in Europa, dann beschäftigen ihr und wir uns ja auch mit den Fragen nach Machtkonzentration, insbesondere bei Konzernen und wie das Ganze beschränkt werden kann. Und das Netzwerk Steuergerechtigkeit beschäftigt sich natürlich mit Steuern, also sozusagen einer Möglichkeit. Und wenn du jetzt mit dem Hintergrund eurer Studie darauf blickst, wie brisant ist die Lage derzeit?
Ja, hallo und schön, dass ich hier sein kann. Die aktuelle Energiepreiskrise zeigt ganz deutlich ein Ungleichgewicht zwischen Unternehmen, Staat und Bürgern. Im Fall jetzt des Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Preise für Gas, Öl und Strom ganz sprunghaft angestiegen. Bürger in Deutschland zahlen schätzungsweise 100 bis 200 Milliarden Euro zusätzlich für die Energie, die sie brauchen. Weltweit nehmen die Konzerne, die Mineralöl und Gas produzieren, etwa 2 Billionen Euro zusätzlich ein, dadurch, dass sie eben kriegsbedingt ihr Öl und ihr Gas teurer verkaufen können. Das heißt, alleine dadurch, durch diese kriegsbedingte Preisschwankung, landen jetzt 2 Billionen Euro zusätzliche Gewinne bei den Eigentümern dieser Konzerne. Und das sind in den meisten Fällen sehr, sehr große Konzerne mit sehr wenigen, sehr vermögenden Eigentümern, die noch dazu in der Vergangenheit ganz massiv dazu beigetragen haben, dass wir jetzt vor dem Problem der Klimakrise stehen. Das heißt, jetzt wird also quasi diesen Gewinnen der Vergangenheit, den ohnehin sehr, sehr hohen Gewinnen in diesem Markt aus der Vergangenheit, nochmal ein riesen zusätzlicher Zufallsgewinn hinterhergeworfen. Und der führt insgesamt zu Problemen erstmal mit der gesellschaftlichen Krisenbewältigung. Also da fließt ganz viel Geld aus der Gesellschaft in die Taschen dieser Konzerne, das wir eigentlich für die Krisenbewältigung brauchen. Und zum anderen führt dieses Geld zu einer weiteren Machtverschärfung dieser Konzerne, die durch ihr Lobby, durch ihren Einfluss eben in der Vergangenheit ganz massiv zum Entstehen der Klimakrise beigetragen haben.
Kannst du ein paar Namen nennen? Also wer sind die Akteure, die jetzt besonders große Gewinne eingefahren haben?
Es gibt weltweit knapp 2 Dutzend große Mineralölkonzerne, die mit einem Marktanteil von so 2 bis 5, 6% jeweils eben Riesengewinne jetzt in der Krise einfahren. Saudi Aramco aus Saudi-Arabien ist wohl mit Abstand der größte, aber es gibt mit Shell und Total hier in Europa oder ExxonMobil in den USA über die ganze Welt verstreut eben, wie gesagt, 2 Dutzend große Firmen, die sich diesen Markt Mineralöl und Gas untereinander aufteilen und die eben in ihren Heimatländern auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Politik ausüben.
Also das finde ich ein gutes Stichwort. Heimatländer, gibt es da deutsche, gibt es da europäische Konzerne, die ihr euch besonders angeschaut habt? Und wenn ja, wo haben die ihre Headquarters?
Es gibt einen Konzern, der in Deutschland beheimatet ist und der sich der größte unabhängige deutsche Mineralölkonzern nennt. Das ist Wintershall Dea, die aber von der Größe mit den Konzernriesen bei weitem nicht mithalten können. Die größten Konzerne in Europa sind Shell, BP, Total. Und die haben wir uns auch genau angeguckt. Die machen jetzt in der Krise riesige zusätzliche Gewinne, die sie vorher nicht gemacht haben. An einigen Stellen rechnen sie da auch große Verluste aus dem Russlandgeschäft gegen. BP und auch die anderen Konzerne haben sich an der Pipeline in der Ostsee beteiligt und auch große Beteiligungen an russischen Öl- und Gasförderstätten in den Bilanzen stehen. Und die haben sie jetzt in dem letzten Jahr komplett abgeschrieben und im Prinzip aufgegeben, obwohl sie weiterhin darauf hoffen, da Gewinne zu erwirtschaften. Aber sie rechnen vorsichtshalber quasi einen Totalverlust schon mal. Gegen diese Gewinne rechnen sie auf und dadurch steht dann manchmal unter dem Strich bei BP zum Beispiel noch ein Verlust. Aber insgesamt, wie gesagt, auch bei den europäischen Konzernen Riesengewinne. Und die sind beheimatet in Großbritannien bei Shell oder Niederlande. Das gab es ja so einen Streit zwischen den beiden, Shell, also Niederlande oder Großbritannien, Total in Frankreich, BP ebenfalls in Großbritannien. Aber die Gewinne, die sie verbuchen, die landen nicht automatisch in den Heimatländern und werden auch da nicht versteuert, sondern ein großer Teil davon wird zwischengeparkt in Steueroasen, zum Beispiel in Singapur oder in der Schweiz, wo es Handelsgesellschaften gibt, die also bei dem Handel von der Produktion des Öls bis zur Auslieferung einer Tankstelle zwischengeschaltet sind und einen großen Teil der Gewinne einfahren. Und alle diese Gesellschaften aus Europa haben auch in Deutschland große Fabriken, Raffinerien, Tankstellen, sind also wichtige Tankstellenbetreiber, Tankstellenzulieferer und Ölförderer, also durch die ganze Handelskette quasi von der Ölförderung, Ölbohrung bis zur Tankstelle haben sie einen großen Markteinfluss und können eben in dieser Wertschöpfungskette quasi selbst entscheiden, wo die Gewinne entstehen. Und das ist meistens irgendwo bei dem Zwischenhändler in der Steueroase.
Das heißt, sie versuchen nicht ohnehin schon ihre Gewinne zu vergrößern, indem sie Verluste, auch eventuell zukünftige Verluste weitergeben, plus durch Steuerschlupflöcher oder Steuerkunst, je nachdem, ihren Gewinn möglichst groß zu halten und möglichst wenig Abgaben zu leisten, hier jetzt zum Beispiel in Europa oder in Deutschland, sondern das Grundprodukt, was sie verkaufen, ist ja jetzt per se erstmal nicht teurer geworden. Das heißt, sie sind ein bisschen Opportunistinnen in dieser Tragödie, die sich da gerade durch den Krieg und die Krisen, die multiplen, die da gerade zusammenkommen, abspielen.
Richtig, also bei den Gewinnen, die wir sehen, handelt es sich tatsächlich um sogenannte Zufallsgewinne, Windfall Profits, die nicht entstehen, weil die Kosten gestiegen sind, also die Öl- und Gasförderung in Nigeria oder in Großbritannien oder wo auch immer das Gas und Öl herkommt, ist nach wie vor genauso teuer wie vorher. Der Transport ist ein kleines bisschen teurer geworden, aber das fällt kaum ins Gewicht. Der große Unterschied entsteht irgendwo bei den Raffinerien und an den Tankstellen, wo die Preise eben wegen der Knappheit, wegen der Angst tatsächlich auch vor Knappheit, also wegen einem sehr stark spekulativen Element, stark in die Höhe gestiegen sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso sind diese Tankstellenpreise so hoch, wie sie sind? Gibt es da mögliche Absprachen? Gibt es da irgendwelche kartellrechtlichen Verstöße? Oder schlagen tatsächlich die Tankstellenbetreiber endlos an der Tankstelle noch drauf? Auch das haben wir uns versucht anzugucken. Es gibt in Deutschland einige mittelgroße, unabhängige Tankstellenbetreiber, die sagen durch die Bank weg, sie haben in der Krise ihre Preise genauso erhöht, aber keine Übergewinne erwirtschaftet, weil sie tatsächlich diesen überhöhten Preis an ihre Zulieferer weitergeben mussten. Und auch eine Marktuntersuchung in Österreich zeigt im Prinzip Ähnliches, dass die Zufallsgewinne irgendwo bei dem Handel entstehen, also irgendwo auf dem Weg zur Raffinerie und zu den Großhändlern eben spekulativ auch über den internationalen Marktpreis noch ein Aufschlag erhoben wurde und der landet eben in den größten Teil der Fälle bei diesen großen Mineralölkonzernen, die diese ganze Kette kontrollieren.
Nun gab es ja schon vor dem Sommer die politische Debatte darum, was passiert mit diesen Zufallsgewinnen, wie du sie jetzt genannt hast. Und da kommt ja ein Konzept, was jetzt nicht total neu ist, ins Spiel, die sogenannte Übergewinnsteuer. Mittlerweile gab es dazu im Bundestag, ich glaube, zwei Debatten und auch ihr habt ja neulich wieder an der Anhörung teilgenommen. Kannst du uns mal auf Stand bringen, was ist denn aus der Übergewinnsteuer in Deutschland, in der deutschen politischen Debatte gerade geworden und was siehst du als die größten Fallstricke an?
Die Diskussion über die Übergewinnsteuer ist nicht neu. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg in einigen Ländern schon einmal Steuern, die dafür gesorgt haben, dass die Gewinne von Kriegsprofiteuren abgeschöpft wurden, von Waffenproduzenten zum Beispiel abgeschöpft wurden. Es gab auch in Deutschland in den 80er Jahren in der Ölpreiskrise schon mal die Diskussion über eine Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne. Einige Länder wie die USA, die das tatsächlich auch gemacht haben. Und dann gab es in der Corona-Krise die erste größere internationale Debatte über eine Übergewinnsteuer für die Digitalkonzerne, die durch den Lockdown Riesenprofite erwirtschaftet haben. Die ist in Deutschland sehr, sehr schnell im Sande verlaufen, auf sehr großen Widerstand gestoßen. Das ging auch der Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne wieder so. Während andere Länder wie Italien oder Spanien eine solche Steuer schon Anfang 2022 eingeführt haben, hat es in Deutschland sehr, sehr lange gedauert, bis diese Debatte an Fahrt aufgenommen hat. Ja, da hat es erst den Moment gebraucht, wo die Preise an der Tankstelle im Mai, Juni über die 2-Euro-Marke geklettert sind. Da hat es am Ende auch eine Verordnung der EU gebraucht, wo also die Energieminister der EU mehrheitlich und nicht einstimmig entschieden haben, dass in allen europäischen Ländern eine Solidaritätsabgabe verpflichtend eingeführt werden muss. Und diese verpflichtende Vorgabe aus der EU hat die Bundesregierung mit großem Widerstand, wie gesagt, jetzt im Herbst umgesetzt und als Anhang zum Jahressteuergesetz 2022 verabschiedet. Das heißt, dieses Gesetz ist durch den Bundestag durch.
Was ist deine Einschätzung jetzt gerade, wenn du nochmal, ihr habt euch ja in eurer Studie auch andere europäische Länder angeschaut, die eine Übergewinnsteuer auf den Weg gebracht haben, also auf unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen. Wenn du es jetzt so ein bisschen vergleichst mit dem, was dieser Anhang für Deutschland ist, mit den anderen europäischen Ländern, die das schon auf den Weg gebracht haben, bist du zufrieden?
Also das, was die deutsche Bundesregierung hier im Jahressteuergesetz 2022 gemacht hat, ist im Prinzip eine Umsetzung der Mindestvorgaben der EU. Und die Bundesregierung schätzt auf sehr, sehr wackeliger Basis, dass dabei ungefähr 1 bis 3 Milliarden Euro Zusatzeinnahmen reinkommen sollen.
Was ja im europäischen Vergleich lächerlich ist, oder?
Genau, also damit kann man nicht zufrieden sein. Zum einen, wenn man das einmal vergleicht mit den Zusatzkosten, die tatsächlich entstanden sind, ja, also ungefähr 40 bis 50 Milliarden, die am Ende bei den Mineral- und Öl-Gaskonzernen gelandet sind. Die andere Hälfte, 50 Milliarden, sind bei den Stromproduzenten gelandet. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, aber von diesen 40 bis 50 Milliarden Übergewinnen wird am Ende ungefähr, wie gesagt, nur 1 bis 3 Milliarden abgeschöpft. Das liegt vor allen Dingen daran, dass diese Lösung der EU, aber auch bei den meisten anderen europäischen Ländern, das muss man dazu sagen, es nicht schafft, die Gewinne, die in die Steueroasen verschoben werden, die Gewinne, die auch in die Ursprungsförderländer zurückfließen, hier in Deutschland zu besteuern. Das wäre tatsächlich möglich gewesen. Da muss man sich einen anderen Versuch angucken, nämlich der von Frankreich 2019, die großen Gewinne der Digitalkonzerne in Frankreich zu besteuern. Eine ganz ähnliche Situation, ja, 2019, die Digitalkonzerne haben große Marktmacht und mit dieser Marktmacht erwirtschaften sie in Frankreich große Gewinne, Übergewinne, wie der eine oder andere sagen würde. Und diese Übergewinne, diesen großen Gewinne fließen aber an Steueroasen und in die USA zurück und Frankreich bekommt nichts. Deswegen hat Frankreich 2019 gesagt, wir führen die sogenannte Digitalsteuer ein und gucken, dass von den Geschäften, die in Frankreich passieren, tatsächlich ein Teil auch in Frankreich besteuert wird. Und mit diesem Instrument hätte man tatsächlich auch jetzt dafür sorgen können, dass ein Teil der in Deutschland verdienten Übergewinne der Mineralölkonzerne auch in Deutschland versteuert werden und nicht einfach in Steueroasen oder in die Förderländer zurückverschoben werden kann. Das hat man weder in Deutschland noch auf der EU-Ebene bisher gemacht und deswegen kommt am Ende eben sehr, sehr wenig raus. Ja, und deswegen besteuern wir nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Übergewinne. Wir könnten auch im Rahmen der jetzigen Steuer, im Rahmen des EU-Vorschlags noch deutlich mehr rausholen, wenn wir über diese Mindestvorgabe von 33% Steuersatz hinausgehen würden, wenn wir auch die Händler mit einbeziehen würden und nicht nur die Raffinerien und die Förderbetriebe. Also da gibt es Ideen, auch aus anderen europäischen Ländern, Tschechien oder Italien, die haben das vorgemacht, dass man über diese Mindestvorgaben hinausgehen kann und noch ein paar Milliarden Euro extra reinholen kann. Aber der große Unterschied, die große Lücke entsteht dadurch, dass wir eben die in Deutschland verbuchten Gewinne als Grundlage nehmen.
Also das ist sozusagen der größte Fallstrick, dass die Berechnungsgrundlage eigentlich nicht umfassend genug ist.
Richtig, genau. Also das größte Problem ist, dass die Berechnungsgrundlage eben die in Deutschland verbuchten Gewinne sind. Also eben das, was übrig bleibt, nachdem Gewinnverschiebung und Verbuchung in andere Länder stattgefunden hat und nicht die in Deutschland erwirtschafteten Gewinne, also nicht das, was quasi an den Tankstellen eingenommen wird und was nach Abzug der echten Kosten übrig bleibt, sondern das, was eben in den Bilanzen in Deutschland, in der Steuererklärung in Deutschland am Ende als Gewinn von den Konzernen angegeben wird.
Ja, jetzt hast du ja schon ausgiebig beschrieben, dass die ganze Debatte auch auf ziemlich viel Widerstand vor allen Dingen in Deutschland gestoßen ist und nicht zum ersten Mal. Was ist denn so der größte Mythos, mit dem ihr euch immer wieder konfrontiert seht bezüglich einer möglichen Übergewinnsteuer?
Also es gab eine ganze Reihe von Gegenargumenten, angefangen davon, dass Übergewinne ja nicht festgestellt werden können, dass es keine einheitliche Definition für einen Übergewinn gibt, was richtig ist. Also das wäre tatsächlich eine gewisse politische Festlegung, wo man einen Unterschied zwischen normalem und einem Übergewinn macht, aber da gibt es also ökonomische Grundlagen. Das zweite Argument ist, jede Art von Steuer ist schlecht und gefährdet Zukunftsinvestitionen. Da kann man wenig dagegen sagen, außer dass es im Prinzip keine empirischen Belege dafür gibt, dass Steuern tatsächlich zu weniger Wachstum in der Vergangenheit geführt haben. Also das ist ein ideologisches Argument und jetzt in dem Sonderfall der Übergewinnsteuer nochmal zusätzlich falsch, weil die Übergewinnsteuer rückwirkend Gewinne abschöpft und deswegen eigentlich mit den in die Zukunft blickenden Investitionsentscheidungen nichts zu tun hat. Und deswegen eigentlich aus ökonomischer Sicht eben diese negativen Effekte nicht mal rein theoretisch haben kann. Und dann landen wir am Ende bei dem, was übrig bleibt, nachdem man diese ganzen ideologischen Argumente abgeräumt hat. Und das ist im Prinzip das Argument, dass Investoren das Vertrauen in das Wirtschaftssystem, das Vertrauen in das Steuersystem verlieren, dass sie aus Angst vor zukünftiger Besteuerung weniger investieren und sich aus Deutschland zurückziehen.
Was ich aber ja eines der essentiellsten eigentlich finde, um für uns zu kapern, weil es genau darum ja geht, ne? Gerechtigkeit und auch ein bisschen Gleichheit in der Gesellschaft zu schaffen, und irgendwelche ausgleichenden Maßnahmen müssen ja dafür hergestellt werden. Also sozusagen die große Erzählung, wer hält die Macht in den Händen?
Genau, also dieses Bild vom Kapital als scheues Reh, das man ja nicht mit irgendwelcher Regulierung verschrecken darf, das wird ja schon seit Jahren immer wieder in Stellung gebracht, um die Leute gegen Regulierung, Gesetze, Steuern aufzubringen, und hat aber zu einem Ungleichgewicht geführt, wo ich aus meiner Sicht, wo wir an einem Punkt angekommen sind, dass es viel, viel wichtiger ist, das Vertrauen der Menschen in den Staat und in das Steuersystem wieder aufzubauen, und durch diese Steuer dafür zu sorgen, dass tatsächlich das Vertrauen in einen demokratischen Staat nicht verloren geht. Ja, und wenn dabei das Vertrauen des ein oder anderen Mineralölkonzerns ein bisschen leidet, dann ist das ein Preis, den wir in dieser Krise bereit sein sollten zu zahlen und der nötig ist, um dieses Ungleichgewicht zumindest etwas abzubauen. Und wenn die ein oder andere Investition in Gas- und Ölinfrastruktur dadurch gefährdet ist, dann ist das ja sogar in diesem Fall noch positiv, weil wir sehen, dass an vielen Stellen viel zu viel in zukünftig tote Assets investiert wird, ja, weil also da in Infrastruktur investiert wird, die wir gar nicht mehr brauchen, die wir gar nicht mehr haben dürften, wenn wir die Welt tatsächlich vor den großen Schäden aus dem Klimawandel bewahren wollen. Von daher ist es tatsächlich gut, diesen Investoren, die da in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass wir jetzt auf den Klimawandel zusteuern, einen Teil dieser Gewinne wegnehmen und über das demokratische System, über das demokratische Staatswesen zielgenau und sinnvoll investieren und eben nicht den Investoren überlassen, in der Hoffnung, dass sie das irgendwo sinnvoll investieren.
Also schauen wir mal, was aus diesem Anhang des Steuergesetzes so wird. Und wir hier, also Max und ich, wir beschäftigen uns ja insbesondere mit Konzernmacht und den Folgen von Konzernmacht. Und wenn du das jetzt mal auf dieses Gespräch hier anwendest und nochmal für uns aufdröseln könntest, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Also was verbindet sozusagen unsere beiden Bereiche, Konzernmacht, Wettbewerbspolitik und Steuerpolitik?
Also jetzt mal von den Mineralölkonzernen abgesehen, aber auch in diesem Bereich gibt es in der Wirtschaft weltweit massive Monopolgewinne. Ohne Zweifel, also Gewinne, die weit über den normalen Gewinn hinausgehen, also normaler Gewinn, der quasi eine Verzinsung, eine Bezahlung des unternehmerischen Risikos ist. Also wir sehen in vielen Konzernen eben Gewinne, die dauerhaft und über lange Frist über diese normalen, eigentlich in einem normal gut funktionierenden Wettbewerb entstehenden Gewinne hinausgehen. Und diese Gewinne entstehen eben zum Großteil dadurch, dass diese Konzerne mit ihrer Markt- und auch mit ihrer Lobbymacht dafür sorgen können, dass sie eben über lange Zeit solche Gewinne erwirtschaften. Das sehen wir bei den Pharmakonzernen, die sich mit sehr, sehr viel Einfluss und Patente und eben auch Einfluss auf die Gesundheitssysteme riesige Gewinnspannen über Jahrzehnte gesichert haben. Wir sehen das bei den Digitalkonzernen, wo es teilweise über natürliche Monopole bei Suchmaschinen und anderen Sachen eben zu solchen Gewinnen kommt, auch zur Aneignung von Wertschöpfung aus verschiedenen Ländern kommt. Wir sehen das nicht zuletzt auch bei den Mineralölkonzernen, und wir sehen aber in all diesen Fällen ein Problem. Am besten wären diese Monopolgewinne und auch diese Überrenditen natürlich dadurch beseitigt, dass wir das Monopol beseitigen, dass wir also die Quelle des Problems beseitigen, dass wir den Lobby-Einfluss zurückschneiden, dass wir die Konzernmacht beschneiden. Daran sind wir aber in der Vergangenheit sehr häufig gescheitert. Ja, das liegt zum einen daran, dass es teilweise nicht im deutschen Einfluss liegt, wen die großen Digitalkonzerne aufkaufen irgendwo in der Welt oder wo sie Lobby-Einfluss geltend machen. Es liegt teilweise daran, dass es den Behörden, den Kartellbehörden einfach nicht gelungen ist, irgendwelche Absprachen nachzuweisen, weil sie nicht gut genug ausgestattet waren, weil sie vielleicht auch nicht die entsprechende Rechtsgrundlage hatten. Also das wäre tatsächlich ein Schritt, zunächst erstmal zu sagen, wir machen es den Kartellbehörden leichter und versetzen die in die Lage, eben solche Machtstellungen, auch solche Marktversagenssituation zu erkennen. Und dann kann man, so wie jetzt im Gesetzesvorschlag vorgeschlagen, tatsächlich eben auch Gewinne abschöpfen. Das war ja auch jetzt im Kartellrecht schon möglich im Prinzip, wenn man tatsächlich aber erstmal Kartellabsprachen nachweisen kann. Ja, und das ist, glaube ich, der große Haken, der uns auch in der Zukunft beschäftigen wird. Es wird uns nicht in allen Fällen und auch nicht rechtzeitig gelingen, solche Monopolstrukturen, solche Machtstrukturen zu erkennen und auch eben nachzuweisen und dann entsprechend zu sanktionieren. Deswegen würde ich tatsächlich dafür zu plädieren, im Zweifelsfall als Alternativ- und zweitgute, beste Lösung eben so eine Übergewinnsteuer auch breiter und allgemeiner noch mit ins Portfolio der Maßnahmen aufzunehmen und zu sagen, solange es uns nicht gelingt, gegen diese Monopole, gegen diese Monopolgewinne vorzugehen und eben auch den Kartellbehörden es nicht gelingt, einen Teil dieser Gewinne abzuschöpfen, dann machen wir das im Steuerrecht und gucken einfach vom Ergebnis her uns an, und wenn also da in irgendwelchen Sektoren, in irgendwelchen Branchen, bei irgendwelchen Unternehmen eben dauerhaft viel zu hohe Renditen entstehen, dann behalten wir uns die Möglichkeit vor, dieses Marktversagen durch eine Steuer zumindest teilweise wieder abzubauen.
Okay, das heißt, wir müssen weiter aufmerksam bleiben und gucken, dass das Thema nicht verschwindet, nur weil es jetzt in irgendeiner Form von Novelle mit aufgenommen wurde, sondern es muss weiterhin in verschiedenen Säulen auch beheimatet sein.
Genau, also das Versprechen eben aus diesem Wettbewerbsrechtsreform war ja tatsächlich, dass wir sehr viel wirksamer gegen Kartelle, gegen Wettbewerbsverzerrung vorgehen. Das muss sich erst zeigen, dazu müssen die Behörden auch erst entsprechend ausgestattet werden und müssen ihre Arbeit auch erstmal erfolgreich machen. Ja, allein, dass es diese Möglichkeit gibt, heißt noch lange nicht, dass auch wirklich effektiv gegen Monopolrenditen, gegen Übergewinne vorgegangen wird, dass tatsächlich für einen funktionierenden Wettbewerb gesorgt wird. Ja, weil die marktwirtschaftlichen Tendenzen sind die anderen. Unternehmen haben kein Interesse an Wettbewerb, Unternehmen haben ein Interesse an Machtkonzentration, an der Ausschaltung von Wettbewerb, weil es das ihnen ermöglicht, höhere Profite zu erzielen. Die Investoren, die am Ende hinter den wenigen oligopolistischen Wettbewerbern stehen und oft die gleichen sind, haben ein Interesse daran, dass die Unternehmen, die sie besitzen, vielleicht auch nicht gegeneinander in den Wettbewerb treten, weil sie so, wenn sie sich schön das aufteilen, noch höhere Renditen für ihre Investoren erwirtschaften. Deswegen ist es eben so schwierig und auch so wichtig, dass die Wettbewerbsbehörden dagegen vorgehen. Aber wir sollten uns auch regelmäßig eben die Ergebnisse angucken, die Gewinne, die Renditen, die da erwirtschaftet werden, und im Zweifelsfall eben, wenn diese Renditen dauerhaft in einzelnen Branchen zu hoch sind, über Steuern und über andere Regularien dafür sorgen, dass diese Gewinne eben nicht bei den Konzernen landen und nicht die Konzernmacht weiter verstetigen, sondern dass sie am Ende der Gesellschaft zugutekommen.
Stichwort Renditen im Blick behalten. Ihr habt euch ja in eurer Studie, also die Studie anlässlich der Energiekrise und des Angriffskriegs in der Ukraine geschrieben. Und könntest du ein anderes Setting vorstellen, in dem du gerne mal noch weitere Sektoren genau unter die Lupe nehmen würdest? Weil es ist natürlich, passieren tut überall was. Es ist die Frage, wie priorisiert man? Gibt es einen Sektor, wo du denkst, da wäre irgendwie auch zeitnah noch Musik drin, weil es vielleicht eine gesellschaftliche Debatte darum gibt, weil auch wieder so ein Brennthema, wie jetzt die Energiekrise aufkommen könnte?
Wir haben uns ja schon Ende 2021 eine ganze Reihe von Branchen angeguckt, noch aus der Corona-Krise kommend, und da eine ganze Reihe von Krisengewinnern uns angeguckt. Die Banken sind immer dabei, die sind seit der Finanzkrise und trotz der Finanzkrise, die sie selbst verursacht haben, nach wie vor Profiteure von nicht gut funktionierende Regulierung und machen Gewinne, die eigentlich jenseits dessen liegen sollten, was marktwirtschaftlich in Ordnung ist. Die Autokonzerne haben in der Corona-Krise durch die Kurzarbeit große Profite erwirtschaftet. Jetzt in 2021 sind die Logistikriesen noch dazugekommen. Hapag-Lloyd zum Beispiel, die noch dazu mit der Tonnagesteuer so wie gar nicht besteuert werden. Und was jetzt aber ganz akut tatsächlich auch nochmal aus der Ukraine-Krise heraus vielleicht ein sehr, sehr spannender Sektor ist, den wir uns auch gerne nochmal angucken würden, sind die großen Handelsfirmen, die mit Rohstoffen, mit Nahrungsmitteln und mit anderen Commodities, also mit anderen Rohstoffen im Prinzip handeln, sehr, sehr oft in der Schweiz beheimatet sind, sehr, sehr intransparent sind. Glencore, und Co. Ja, und eben einen ganz, ganz großen Teil ihrer Gewinne, die sie oft auch mit Korruption in den Ursprungsländern erstmal erwirtschaften, dann in die Steueroasen verschieben, komplett intransparent dann Gewinne erwirtschaften durch ihre spekulativen Geschäfte, durch ihre umweltschädlichen, korrupten Geschäfte. Und das ist, glaube ich, ein Sektor, wo es sich nochmal lohnen würde, auch aus steuerlicher Sicht, sich das genauer anzugucken. Und da werden wir mal gucken, ob wir das in den nächsten Wochen und Monaten machen werden. Viel diskutiert waren ja auch immer die Supermärkte und die viel zu teuren Sonnenblumenölflaschen über eine Zeit lang. Ich glaube, da lassen sich die Übergewinne nicht so einfach feststellen. Da geht es tatsächlich eher auch nochmal um eine Frage der Vermögensverteilung. Ja, also wir sehen ja weltweit, dass Supermärkte wenige Menschen, sehr, sehr wenige Menschen sehr, sehr reich machen. Auch das hat am Ende mit Marktmacht zu tun.
Ja, also die wir schauen uns auch diese Lebensmitteleinzelhandel als Gatekeeper an, auf jeden Fall.
Genau, das, also die sind tatsächlich, also die machen keine, vielleicht jetzt von den Sonnenblumenöl mal kurzfristig abgesehen, also keine riesigen Handelsmargen, sondern arbeiten vor allen Dingen über die Menge. Deswegen lassen sich da auch so diese Preiseffekte nicht ganz so leicht nachvollziehen. Aber die sind ja schon seit Jahrzehnten im Prinzip durch ihren Einfluss, durch ihre Marktmacht gegenüber den Zulieferern in der Lage, also diese Milliardenvermögen anzuhäufen. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher was, was man nicht auf der Konzernebene, sondern dann bei den Eigentümern sich nochmal genauer angucken müsste.
Christoph, vielen Dank. Gibt es noch was, was dir jetzt nach unserem Gespräch unter den Nägeln brennt, wo du denkst, ein Podcast zu Konzernmacht und Steuern, beziehungsweise spezifisch zum Thema Übergewinnsteuer, da muss eigentlich das auf jeden Fall noch vorkommen?
Also ich habe vielleicht noch ein Gegenargument, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, das ist der Strohmann Biontech. Ja, da wird ja immer sehr, sehr schnell aufgebaut und gesagt, wenn wir jetzt anfangen, Übergewinne irgendwo zu identifizieren, dann müssten wir auch bei Biontech zugreifen und dann müssten wir im Prinzip diese Übergewinne von Biontech auch wegsteuern und dann haben wir am Ende keine erfolgreichen Pharmaunternehmen mehr in Deutschland und gefährden im Prinzip die wirtschaftliche Zukunft. Also da wird an diesem Strohmann, an diesem Beispiel nochmal diese ganze Argumentation nachvollzogen. Und ich würde darauf immer antworten, das ist tatsächlich ein sehr, sehr einfach umzukippender Strohmann. Bei BioNTech war kurzfristig durch eine veränderte Situation auf Seiten des Unternehmens, also dadurch, dass sie den Corona-Impfstoff erfunden haben, eben einen Riesengewinn möglich. Ja, das unterscheidet sie aber von den ganzen anderen Pharmakonzernen, die das nicht geschafft haben. Und deswegen ist das eben eine ganz andere Art von hohem Gewinn. Ja, wie gesagt, kurzfristig und auf eigener Leistung beruht und deswegen was ganz, ganz anderes als die branchenweiten, eben durch externe Effekte hervorgerufenen Gewinne bei den Mineralölkonzernen oder auch bei den Pharma, in der Pharmaindustrie insgesamt.
Was für ein spannendes Interview, Nelly. Christoph hat uns da ja wirklich sehr detailliert berichtet, warum eine Übergewinnsteuer gebraucht wird, um gegen Unternehmensmacht vorzugehen und dass sie ja tatsächlich realistisch ist und dass es nur eigentlich einen politischen Willen braucht. Wir haben ja eine Situation in Deutschland mit der Ampelkoalition, wo die FDP bisher die Übergewinnsteuer blockiert, gleichzeitig darauf verweist, dass wir jetzt über das Kartellrecht mit der GWB-Novelle, dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, schon eine Möglichkeit haben, Übergewinne abzuschöpfen. Die ist aber, und das haben wir heute gelernt, eigentlich unzureichend. Das kann nur ein Baustein sein. Wir brauchen mehr als das Kartellrecht an der Stelle. Nelly, was nimmst du mit?
Also es ist genau wie du sagst, Max. Es braucht den politischen Willen und Christoph hat sehr gut aufgezeigt, dass es den in Deutschland, der auf jeden Fall blockiert ist dafür. Und die Studie zeigt aber, die er geschrieben hat, sehr deutlich, dass es in anderen europäischen Ländern durchaus möglich ist. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, um zu dieser Übergewinnsteuer zu kommen oder zumindest um die Debatte darüber zu eröffnen. Und deswegen denke ich, ist es total wichtig, dass wir da am Ball bleiben. Und unterm Strich können wir ja sagen, dass es eine große Herausforderung ist, ist aber auch von unglaublicher Wichtigkeit, dass diese satten Übergewinne abgeschöpft werden können, um eben an anderer Stelle der Gemeinschaft zugeführt zu werden. Also um zum Beispiel diese soziale Not, die sich jetzt gerade an allen Ecken und Enden auftut, abfedern zu können. Und dass man dies durch sinnvoll ausgestaltete Maßnahmen möglich macht. Das ist eine extrem wichtige und brisante und aktuelle Herausforderung. Deswegen finde ich es spannend, wenn wir auch immer mal wieder, wie heute, zu den Steuern rüberlinsen. Ich bin gespannt, was wir uns beim nächsten Mal angucken. Und wir haben aber noch eine kleine Bekanntmachung.
Genau. Ich gehe jetzt in Elternzeit und bin dann erstmal weg für ein paar Monate. Aber ich habe eine ganz tolle Kollegin, die mich vertritt in dieser Zeit. Verena Leyendecker. Und die wird dich dann bei den nächsten Folgen begleiten, Nelly.
Ich freue mich drauf. Natürlich super schade, Max, dass du weg bist. Aber Verena und ich, wir werden hier das Fähnchen hochhalten, während du nicht da bist.
Da bin ich ganz sicher, dass ihr das großartig vorantreibt weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wieder Spaß gemacht heute. Wir hatten einen spannenden Gast und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Und übrigens, falls ihr gerne mal euer Thema in unserem Podcast hören wollt, schickt uns einen Themenvorschlag. Wir sind für euch erreichbar über Social Media und per Mail. Ihr findet uns im Internet und bis bald.